بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren stehen geblieben beim Kapitel 65 und zwar Hadith Nummer 169. Kapitel 65 als Unterkapitel von At-Tahara, die Reinigung. Was man sagt, wenn man den Wudu vollziehen will. Uqba ibn Amir radiallahu anhu sagte, als wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen waren, halfen wir uns immer selbst. Wir wechselten uns beim Hüten unserer Kamele ab. Eines Tages war ich an der Reihe, die Kamele zu hüten. Ich brachte sie am Abend dorthin, wo sie die Nacht verbringen. Ich erreichte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er gerade eine Rede hielt. Ich hörte ihn sagen: Jeder von euch, der den Wudu auf beste Art und Weise vollzieht, hiernach zwei Rak'a mit voller Aufmerksamkeit verrichtet, für den wird das Paradies verbindlich. Da sagte ich: Nicht schlecht, wie wunderbar dies doch ist. Da sagte ein Mann vor mir: Uqba, was er vorher gesagt hat, ist noch besser. Ich sah ihn an, es war Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Da fragte ich: Abu Hafs, was war es? Er antwortete: Er sagte gerade, bevor du kamst, jeder von euch, der den Wudu auf beste Art und Weise verrichtet und sobald er mit dem Wudu fertig ist, sagt: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah alleine und er hat keinen Teilhaber. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Dem werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet. Er kann sich aussuchen, durch welches er eintreten möchte. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir natürlich in erster Linie das, was Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala gesagt hat, und zwar, dass es eine Sunna ist, nach dem Wudu, wenn man fertig ist, zu sagen: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und auf Deutsch: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah alleine und dass er keinen Teilhaber hat und dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Aus diesem Hadith entnehmen wir den Dhikr nach dem Wudu und es gibt einen Dhikr vor dem Wudu, und zwar, dass man Bismillah sagt, und es gibt diesen Dhikr nach dem Wudu. Allerdings kenne ich keinen authentischen Dhikr, den man während des Wudu sagt, das heißt, während man die einzelnen Körperteile wäscht. Aus diesem Hadith entnehmen wir natürlich auch die Gesetzlichkeit, 2 Rak'a nach dem Wudu zu vollziehen und dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch einem das Paradies verspricht. Welch große Belohnung für eine winzige, kleine Tat. Und das bezieht sich sowohl auf freiwillige Gebete als auch auf Pflichtgebete. Und aus diesem Hadith entnehmen wir auch, dass aus einem anderen Hadith nehmen wir, der auch darüber spricht, der Hadith von Uthman radiallahu anhu bei Bukhari und bei Muslim, dass wenn man den Wudu vollzieht und dann 2 Rak'a verrichtet, Allah subhanahu wa ta'ala einem die vergangenen Sünden alle vergibt. Weil das sind alles Hadithe, die uns anspornen, diese guten Taten zu vollziehen. Und außerdem nehmen wir auch die Aqida, dass das Paradies 8 Tore hat. Und im Koran die Hölle, Gott bewahre, hat 7 Tore. Und Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Möglichkeiten gegeben hat, ins Paradies einzutreten als in die Hölle. Und daraus entnehmen wir auch, dass man am Tag der Auferstehung sich aussuchen darf, wenn man aus mehreren Toren, von mehreren Toren her gerufen wird, welches Tor man betreten möchte, durch welches Tor man geehrt werden möchte. Und dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum Menschen waren, die sich um ihren eigenen Unterhalt gekümmert haben und sich nicht auf die Sadaqat der anderen verlassen haben. und dass sie, obwohl der Gesandte sallallahu alaihi wasallam unter ihnen verweilte, sie nicht 24 Stunden mit ihm zusammen gewesen sind, sondern sich um ihren Unterhalt gekümmert haben, aber damit sie eben nichts verpassen und dadurch doch 24 Stunden von ihm etwas haben, haben sie sich, wie diesen Fall von Uqba ibn Amr radiallahu anhu, abgewechselt. Ein Tag war Uqba dran und einen anderen Tag war eben sein Freund dran. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die man bis zum heutigen Tag umsetzen kann. Findet irgendwo ein Unterricht statt, irgendwo ein Seminar statt und man selbst kann davon nicht profitieren, so kann eine andere Person davon profitieren und man unterrichtet sich gegenseitig. Na, ansonsten denke ich, ist der Hadith selbst erklärend und wir gehen zum nächsten 170. über. Dort heißt es in etwa dasselbe mit einem anderen Isnad und das mit den Kamelen wurde nicht erwähnt, das heißt dieser Teil dieser wird nicht erwähnt. Als er sagte und den Wudu auf beste Art und Weise verrichtet, ist zusätzlich überliefert und dann zum Himmel schaut. Dann erzählt er inhaltlich denselben Hadith wie der von Muawiyah. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass Muawiyah ist einer der Überlieferer, offensichtlich Muawiyah ibn Salih, und das ist für uns jetzt weiter unerheblich, aber entscheidend ist, daraus haben manche eben entnommen, die Sunna gen Himmel zu schauen, wenn man diese Shahada spricht. Allerdings, wenn sie nicht authentisch ist, die Überlieferung, dann handeln wir auch grundsätzlich nicht danach. Das nächste Unterkapitel, das nicht nummeriert ist im Original, deswegen wurde es auch in der Besetzung nicht nummeriert, und das hat den Vorteil, wenn man, also normalerweise soll es nummeriert werden, aber wenn das nummeriert wird, dann kann man nicht mehr im Original nachschauen. Das ist der Nachteil. Deswegen wird es nicht nummeriert. Alle fünf Gebete mit einem Wudu verrichten. Abu Asad Muhammad ibn Amr sagte, ich fragte Anas ibn Malik über den Wudu. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte den Wudu für jedes Salat zu vollziehen. Wir aber verrichteten die Gebete mit einem Wudu. Was ist die Grundlage dieses Kapitels? Grundlage des Kapitels ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Muslime zum Wudu aufgefordert hat, wenn sie beten wollen. Richtig? Ja, ihr alladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Beten aufstellen wollt, dann wascht euer Gesicht. Das heißt, du möchtest dich zum Dhuhr-Gebet aufstellen, geh dich waschen. Du möchtest zum Asr-Gebet aufstellen, geh dich waschen. Du möchtest zum Maghrib-Gebet aufstellen. Daraus ergibt sich, dass man sich fünfmal pro Tag wäscht. Ja? Deswegen die Frage, darf man auch den Wudu, darf man auch mehrere Salawat verrichten mit einem einzigen Wudu? Diese Frage ist berechtigt. Und Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für jedes Salah sein Wudu erneuert hat. Gemeint ist, dass das seine Sunna ist. Dass er das gewöhnlicherweise gemacht hat. Und das gehört zur Vollkommenheit. Und wir entnehmen, wir gleich sehen werden aus dem nächsten Hadith, dass das eben nicht verpflichtend ist, aber das ist die Vollkommenheit. Warum? Ist ja auch logisch, weil den Wudu zu vollziehen, ist eine Ibadah an sich. Dadurch vergibt dir Allah deine Sünden, du wäschst dich rein, und deswegen ist es erlaubt und Sunnah, das vor jedem Pflichtgebet zu machen. Und das ist auch die Sunnah des Propheten, alayhi salatu wassalam. Wir aber verrichten die Gebete mit einem Wudu, das heißt, wir haben auch öfter mehrere Gebete mit einem Wudu gemacht, denn wer ist schon wie der Prophet, alayhi salatu wassalam, will er dir damit sagen? Wer von uns kann schon das durchhalten, was unser Prophet, alayhi salatu wassalam, durchgehalten hat? Im nächsten Hadith heißt es, Buraida al-Sulami, radiallahu anhu, sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, betete am Tag der Befreiung von Mekka fünf Gebete mit einem einzigen Wudu und strich über seine Ledersocken. Da sagte Umar zu ihm, heute habe ich dich etwas machen sehen, das du sonst nie zu tun pflegtest. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, das habe ich absichtlich getan. Und zum Fiqh vom Imam Abu Dawud, rahimahullah, gehört, dass er diese beiden Hadithe natürlich hintereinander erwähnt hat. Jazahullahu khairan. Und aus diesem Hadith entnehmen wir, dass eben die Ayah, wo die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, wascht euch euer Gesicht und so weiter, die Ayah über den Wudu, eine Ayah ist, die nicht wortwörtlich so zu verstehen ist, wie sie dasteht, sondern muss unterscheiden. Gemeint ist, wenn ihr kein Wudu habt, dann müsst ihr es machen. Wenn ihr schon Wudu habt, dann müsst ihr es nicht machen. Es ist aber besser, dass ihr es macht. Und deswegen ist die Sunna notwendig, um den Koran Karim richtig zu verstehen. Ansonsten würde man hier einen Muslim fünfmal dazu verpflichten. Ja. Dann die Tatsache, dass der Prophet gesagt hat, das habe ich absichtlich getan, ist ein Hinweis darauf, dass der Prophet sich dessen bewusst war, dass er gesichtet wird, nicht nur gesichtet wird, sondern dass er beobachtet wird auf Schritt und Tritt, wie man so schön sagt, und dass alles bei ihm beobachtet wird. Und er wusste, dass er auch, dass in seinem Haus er beobachtet wird, außerhalb seines Hauses er beobachtet wird, und dass die Leute diese Sunna auch dann weitergeben werden. Und dementsprechend soll sich auch jemand verhalten, der in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam tritt. Damit sind natürlich in erster Linie die Gelehrten gemeint, von denen wir ausgehen, dass sie eben das, was sie tun, deswegen tun, weil es eben die Sunna des Propheten ist, alaihi wasallam, und dass sie darin eine große Verantwortung haben, gerade wenn die Menschen sie beobachten, so handeln wie sie. 66. Unvollständiger Wudu. Anas berichtet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Er hatte den Wudu schon vollzogen, dabei aber am Fuß eine Stelle, so groß wie ein Fingernagel, ausgelassen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, kehre zurück und verrichte deinen Wudu richtig. Dieser Hadith ist von großartiger Bedeutung, von wirklich wichtiger Bedeutung für den Fiqh allgemein. Und der Prophet alaihi salatu wassalam, in der anderen Überlieferung über Umar wurde überliefert, dass er in etwa dasselbe sagte. Er sagte, kehre zurück und verrichte deinen Wudu richtig. In der nächsten Überlieferung ist es über Qatada radiallahu anhu rahimahullah ähnliches überliefert. Und lesen wir auch die letzte Überlieferung, weil die alles zusammenpasst, zusammengehört. Einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen betenden Mann sah, bei dem ein Teil der Oberseite seines Fußes so groß wie ein Groschen, also auch wieder wie ein Fingernagel, kein Wasser abbekommen hatte. Da ordnete er ihm an, sallallahu alaihi wasallam, sowohl das Salah als auch den Wudu zu wiederholen. Aus diesen Überlieferungen entnehmen wir, dass es sehr genau genommen wird mit der Gebetswaschung, mit den Fardteilen des Wudu, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt, wasch dir dein Gesicht, dann musst du es auch vollständig waschen. Und wenn er dir sagt, wasch deine Füße, dann musst du sie auch vollständig waschen. Und dass du dazu verpflichtet bist, auch Acht zu geben, dass du es machst. Und dass man hinterher, und in anderen Überlieferungen wissen wir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, ne? Wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Und diese Überlieferung besonders weist darauf hin, dass sie für diesen Fehler, den sie bestimmt nicht absichtlich gemacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Warum? Weil ihnen wurde angeordnet, die Füße zu waschen. Und wenn dir etwas angeordnet wird, dann musst du dich auch darum kümmern, es richtig zu machen. Was ich nachher sagen, ich habe es nicht gewusst oder ich habe es nicht so genau genommen. Ich dachte, es ist nicht so, man muss es nicht so vollständig machen. Das sind alles Argumente, die hinfällig werden. Und wichtig ist, was wir auch daraus entnehmen aus diesem Hadith, ist, dass der Wudu Voraussetzung für die Gültigkeit des Salah ist. Wer den Wudu nicht verrichtet, dessen Gebet ist ungültig. Denn der Prophet hat ihm zur Wiederholung des Gebetes angeordnet. Und auch ganz wichtig, daraus entnehmen wir, dass zu den Säulen des Wudu der Mualah gehört, oder die Mualah gehört. Und Mualah bedeutet, dass man den einen Körperteil nach dem anderen wäscht, ohne zu viel Abstand, also zeitlichen Abstand zwischen den beiden Waschungen zu lassen. Wenn man zu großen Abstand lässt, ist der Wudu ungültig. weil es eine zusammenhängende Ibadah ist. Woraus entnehmen wir das? Weil die letzte Sache, die der Mann falsch gemacht hat, er hat seinen Fuß nicht richtig gewaschen, richtig? Was hat er aber gemacht? Er ist dahin gegangen, hat gebetet. So, wie viel Zeit wird verstrichen sein zwischen dem Wudu und dem Salah? Fast nichts. Warum? Weil er hat ja, seine Füße waren ja auch nass. Wer hätte denn sehen sollen, dass ein Teil seines Fußes nicht gewaschen ist, ne? Das zeigt also, dass wenn man nicht mehr sich an dem Ort befindet, an dem man die Gebetswaschung vollzogen hat, den verlassen hat, in die Moschee gegangen ist, dass das eine neue Situation ist, dass dann eben auch die Säule der Mualah beim Wudu verletzt ist. Und dass man, man hätte ihm ja auch sagen können, kehre zurück und wasch dir deine Füße und mach dann das Salah. Richtig? Er hat ihm gesagt, wiederhole dein Wudu ganz. Insofern ist ein Mualah richtigerweise ein Teil des Wudu, ohne dem der Wudu ungültig ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Tamam, nehmen wir noch das nächste Kapitel, bevor wir zu den Fragen übergehen, inshallah. 67, bei Zweifeln, ob man unrein geworden ist. Bei Zweifeln, ob man unrein geworden ist. Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari sagte, jemand beschwerte sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber, im Gebet etwas vorzufinden, bis man sich sogar etwas einbildet. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, man soll sein Salah nicht verlassen, bis man ein Geräusch hört oder einen Geruch wahrnimmt. In diesem Hadith, liebe Geschwister, geht es um das Thema Ash-Shak. Ash-Shak ist der Zweifel. Man ist sich nicht mehr sicher, hat man noch Wudu oder hat man den Wudu bereits verloren. Das ist die Thematik, die hier zugrunde liegt. Jemand beschwerte sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt, er beschwerte sich darüber, dass er immer denkt, er hat den Wudu verloren, er denkt, er hat etwas vorgefunden. Vorgefunden, gemeint ist, wie es in der Fußnote heißt, dass Darmluft entwichen ist oder dass Urintropfen entwichen sind, bis man sich sogar etwas einbildet, hatta yukhayyalu ilayh. Das heißt, man bildet sich ein, da ist bestimmt etwas ausgetreten. Und wenn man in Zweifel ist, das heißt, es gibt eigentlich keinen handfesten Beweis, im wahrsten Sinne des Wortes, und es gibt nichts, was man wirklich verspürt, sondern man bildet sich ein, dass etwas rausgetreten ist, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du im Zweifel bist, sinngemäß, dann bete weiter, dann verlass dein Gebet nicht, bis du was, bis du ein Geräusch hörst, das heißt, dass die, oder den Geruch wahrnimmst. Warum? Weil das sind dann handfeste Beweise, dass du eben keinen Zweifel mehr hast. Ja? Deswegen dieser Hadith noch einmal bezieht sich auf eine Person, die im Zweifel ist. Nicht eine Person, die davon überzeugt ist, dass etwas ausgetreten ist. Nein, eine Person, die zweifeln ist. Oder eine Person, die an krankhafter Einbildung leidet. All diese Personen sollen nicht das, was gewiss ist, unterlassen. Gewiss ist, dass du gerade ein Salah verrichtest und dass du den Wudu vollzogen hast und dass du Tahir bist. Und das alles sollst du nicht verlassen, nur weil du dir unsicher geworden bist. Bete weiter, bis du dir, und jedem von uns, denke ich, passiert es, dass er im Salah manchmal Zweifel bekommt, aber man darf nicht aufgrund von Zweifel sein Gebet abbrechen, weil sonst öffnet man für den Shaitan eine Tür, die man vielleicht nicht mehr so einfach wieder schließen kann. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch im Salah am After eine Bewegung wahrnimmt und sich im Unklaren darüber ist, ob er seinen Wudu verloren hat oder nicht, seht ihr, er ist im Unklaren darüber, ihm ist nicht klar, nicht eindeutig hat er es mehr entwickelt, er ist sich nicht mehr sicher, er ist nicht sicher, spielt der Shaitan mit ihm oder war es wirklich etwas, er ist sich Unklaren darüber, ob er seinen Wudu verloren hat oder nicht, so soll er nicht weggehen, bis er ein Geräusch hört oder einen Geruch wahrnimmt. Und all diese Hadithe, und das gleiche sehen wir auch inshallah ta'ala im Kapitel über das Salah und wenn man sich nicht sicher ist, wie viel Rak'a man gebetet hat und so weiter. All diese Hadithe weisen eindeutig darauf hin, dass der Muslim auf Gewissheit, bei der Gewissheit bleibt und erst von dem, wovon er überzeugt ist oder wovon er sich sicher ist, Abstand nimmt, wenn es etwas, wenn ein Ereignis eintritt, von dem er wiederum überzeugt ist oder gewiss ist. Aber ansonsten die Regel lautet al-yaqinu la yuzal bi-shakk. Das heißt also, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, nicht durch Zweifel. Und schon gar nicht durch weniger als Zweifel, logischerweise. Aber durch mehr als Zweifel, dann ist er schon überzeugend. Wenn ich überzeugt bin von einer Sache, dann natürlich handle ich danach. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir waren im Hadith 178 stehen geblieben, Seite 102, Kapitel 68. Den Wudu wegen eines Kusses erneuern. Aisha berichtet, radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie küsste und den Wudu nicht neu verrichtete. طيب, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. طبعاً, die Überschrift bedeutet, als würde Abu Dawud sagen, muss man den Wudu aufgrund eines Kusses erneuern, denn die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, ob man durch das Berühren einer Frau oder umgekehrt, wir sagen das immer auch richtig, des Mannes, aber durchaus Sicht der Frau genauso, wenn die Frau einen Mann berührt, ob sie dadurch den Wudu verliert. Und die Antwort ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass der Prophet a.s. Den Wudu nicht erneuert hat, und das weist darauf hin, dass der Wudu gültig bleibt. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und es gibt auch natürlich Beweise, die für die andere Ansicht sprechen, ja? Aber diese Beweise sind wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran vom Berühren der Frau spricht, أو لامستم النساء. Und nur dieses Berühren ist nicht so eindeutig. Also diese Ausdruckweise lamastum auf Arabisch bedeutet, oder wenn ihr euch gegenseitig berührt habt. Ja, Frauen berührt habt und sie euch auch. Und das ist eine Umschreibung des Geschlechtsverkehrs. Und der Beweis dafür ist auch, dass danach, sag ich mal, danach, davor, ja, über den Tayammum, den Ghusl gesprochen wird. Ja. Das heißt also, und diese Sache hat ja nichts mit dem einfachen Berühren zu tun. Na, wallah, wie dem auch sei, die Thematik ist ein bisschen komplizierter, aber dieser Hadith ist eindeutig. Eindeutig. Die Frage ist, dieses einfache Berühren, Küssen ist ja noch mehr als nur einfach nur die Hand geben, ist ja noch mehr als nur die Frau streicheln, und trotzdem hat er den Wudu nicht erneuert. Aisha berichtet, radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine seiner Frauen küsste und dann zum Salah ging, ohne den Wudu zu erneuern. Urwa ist ihr Neffe, sagte, ich sagte dann zu Aisha, welche wird das wohl sein außer dir? Da lachte sie, radiallahu ta'ala anha. Danach kommt der gleiche Hadith, wie gerade eben auch mit einem anderen Isnad. Abu Dawud sagte, ja, das ist jetzt eine, Abu Dawud sagte, Yahya ibn Sa'd ibn al-Qattan, rahimahullah ta'ala, jetzt gucke ich gerade mal nach. Na, sagte zu einem Mann, erzähle den Leuten von mir Folgendes. Die beiden Hadithe von Al-A'mash, der Hadith Nummer 179, das ist dieser Hadith, das er geküsst hat, zum Gebet gegangen ist, ohne den Wudu zu erneuern, beziehungsweise 180, und auch seine Überlieferung über Habib darüber, dass die Mustahada den Wudu für jedes Salat neu verrichten muss, sind fast wertlos. Abu Dawud sagte, Hamza al-Zayyad hat uns über Habib und dieser wiederum über Urwa ibn Zubayr und dieser über Aisha authentisch überliefert. Also was will er, Abu Dawud, damit sagen? Er will damit sagen, dass dieser Hadith-Gelehrte Yahya der Meinung war, dass diese Überlieferungen unauthentisch sind und sie nicht akzeptiert. Und Abu Dawud verwirft diese Kritik und sagt, diese Kritik ist unberechtigt. Wir haben das sehr wohl authentisch überliefert, wie über auch andere über die Führungswege, als die gerade eben erwähnt. Tamam? Und die Hujja, natürlich Argument, ist immer in dem, was authentisch natürlich überliefert ist. Aber es ist gut zu wissen, damit man weiß, warum auch manche Gelehrte anderer Meinung sind. Versteht ihr? Weil ich habe stillschweigend vorausgesetzt, dass der Hadith authentisch ist. Aber er ist nicht bei allen Gelehrten authentisch. Das muss man eben auch eben immer neu berücksichtigen. 69. Den Wudu nach Anfassen des Gliedes erneuern. Urwa sagte, ich trat bei Marwan ibn al-Hakam ein. Wir redeten darüber, was alles den Wudu ungültig macht. Marwan sagte, auch wenn man sein Glied anfasst. Urwa sagte, das wusste ich gar nicht. Marwan sagte dann, Busra bint Safwan hat mir mitgeteilt, dass sie den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes hat sagen hören, wer sein Glied angefasst hat, soll den Wudu vollziehen. Auf Arabisch, man massa dakarahu falyatawadda. Und dieser Hadith ist ein Argument für diejenigen, die Gelehrten, die gesagt haben, dass das Berühren der Geschlechtsteile, besonders das eigene, den Wudu ungültig macht. Manche Gelehrte weiten das aus und sagen, es gilt auch für nicht das eigene, sondern auch das von anderen. Und das ist auch richtig, es gilt nicht nur für das eigene, es gilt auch für das für andere, selbst wenn es ein Kleinkind ist, dessen Geschlechtsteil berührt, der Wudu würde genauso ungültig werden. Es gibt aber auch Überlieferungen, die dagegen sprechen, deswegen der Imam erwähnt das und sagt, Kapitel 70, die diesbezügliche Erlaubnis. Al-Rukhsatu fi dhalik, 182. Hadith, Talq ibn Ali, radiallahu anhu, sagte, wir kamen bei Allahs Propheten sallallahu alaihi wasallam an, als ein Mann zu ihm kam, der wie ein Beduine aussah. Er sagte, O Prophet Allahs, was meinst du über jemanden, der sein Glied anfasst, nachdem er den Wudu vollzogen hat? Er antwortete, sallallahu alaihi wasallam, ist es denn etwas anderes als ein Stück Fleisch von dir? Oder er sagte, ist es denn etwas anderes als ein Stück von dir? So, und manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben darunter verstanden, dass der Wudu gültig bleibt. Wir haben mal im Fiqh, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, die Gelehrten natürlich versuchen, diese beiden Hadithe in Einklang zu bringen. Und es gibt da verschiedene Methoden, aber die eine der einfachen Methoden, das zueinander zu verbinden, ist, man sagt, die beiden Hadithe beziehen sich nicht auf dieselbe Situation. Warum? Weil der erste Hadith ist eindeutig. Ja? Der erste Hadith bezieht sich auf die Tatsache, dass jemand sein, der eine Hadith bezieht sich auf die Tatsache, dass man seinen Geschlechtsteil direkt anfasst, ohne dass dazwischen etwas ist. Und der zweite Hadith bezieht sich auf die Situation, dass man sein Geschlechtsteil anfasst, aber durch seine Kleider hindurch, also nicht direkt. Wie wenn jemand einen Handschuh anhat oder ähnliches. Und das ist eine Form, sie in Einklang zu bringen. Und die zweite Möglichkeit, die Hadith in Einklang zu bringen, ist, dass man aus usultechnisch argumentiert und sagt, jemand hat Wudu, und der eine Hadith sagt, wenn du berührt hast, hast du kein Wudu mehr. Und der andere Hadith sagt, wenn du berührt hast, hast du immer noch Wudu. Welcher von den beiden Hadithen fügt uns eine Information hinzu? Durch welchen gewinnen wir eine Information? Antwort, durch denjenigen, der sagt, wir haben kein Wudu mehr. Weil derjenige, der sagt, du hast immer noch Wudu nach dem Berühren des Geschlechtsteiles, wenn es den Hadith nicht gäbe, hätten wir nichts verloren. Oder? Würden wir immer noch Wudu haben. Ja? Und grundsätzlich gilt, dass ein Hadith uns eine Information liefert und nicht das bestätigt, was vorher war. Und deswegen können wir sagen, der eine Hadith von Talq ibn Ali ist, wenn überhaupt, wenn er authentisch ist, und wir gehen jetzt mal davon aus, ja, dass dieser Hadith sich auf die Phase bezieht, wo der Wudu noch nicht ungültig geworden ist, wenn man sich berührt hat. Und der zweite Hadith in einer Phase gesprochen worden ist, wo sich das Gesetz geändert hat. Okay? Weil die Gesetze sind nach und nach abgesandt worden. Also mit Sicherheit ist dieses Gesetz nicht das erste, was offenbart worden ist, oder nicht? nicht mit Iqra ismi rabbika alladhi khalaq gleich abgesandt worden. Insofern gibt es eine Phase 1, Phase 2. طيب, wenn du einen Hadith hast, der in Phase 1 reinpasst, und einen Hadith, der ihm widerspricht, dann mach ihn in Phase 2 rein, sag es erledigt. Ja. Also das sind verschiedene Argumente, es gibt auch noch mehr dazu, aber grundsätzlich gesehen, wir sagen, dass der Wudu ungültig wird durch das direkte Berühren des Geschlechtsteils. Und schauen wir uns die nächste Überlieferung an, sie stärkt das Ganze. In dieser Überlieferung sagt der Talq ibn Ali, dass es um jemanden geht, der im Salah sein Glied anfasst. Warum hilft uns das? Weil im Salah bist du nicht nackt, sondern du bist angezogen. Ja? Und deswegen höchstens kratzt du dich oder berührst du es aus Versehen, aber durch deine Kleider hindurch und nicht direkt. Und deswegen spricht dieser Hadith für die Situation im Salah. Also geht es offensichtlich um eine indirekte Berührung. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Okay, nehmen wir den nächsten Hadith noch. 71, Wudu nach dem Verzehr von Kamelfleisch. Al-Bara ibn Azib sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam wurde darüber befragt, ob man nach dem Verzehr von Kamelfleisch den Wudu erneuern muss. Er antwortete, vollzieht den Wudu, wenn ihr davon gegessen habt. Dann wurde er über das Fleisch von Schafen und Ziegen befragt. Er sagte, vollzieht den Wudu deswegen nicht. Und er wurde über das Salah befragt, das dort verrichtet wird, wohin die Kamele zurückziehen, wohin sich die Kamele zurückziehen, also die Stelle. Also er sagte, betet nicht dort, wohin sich die Kamele zurückziehen, denn ihre Eigenschaft ist ähnlich denjenigen der Satane. Und er wurde darüber befragt, ob man in den Stellen der Schafe und Ziegen beten darf. Er sagte, betet dort, denn sie sind ein Segen. Aus diesem Hadith haben natürlich die Gelehrten entnommen, dass man den Wudu für das Verzehren von Kamelfleisch und was in seinem Sinne ist, erneuern muss. Und dafür sind die Hanbaliten bekannt geworden, im Gegensatz zu der Mehrheit der Gelehrten, die diese Hadithe als aufgehoben betrachten. Und das werden wir sehen im danach folgenden Hadith, der ein Argument für die Mehrheit der Gelehrten ist. Und der Prophet a.s. wurde auch gefragt, ob man den Wudu vollziehen soll nach dem Essen vom Schafsfleisch und Ziegenfleisch. Und da sagte er, nein. Aber in einer anderen Überlieferung sagte er, wenn ihr wollt. Und der Vorteil der Überlieferung, wenn ihr wollt, ist, dass man Wudu machen darf, obwohl man schon Wudu hat. Und dass es eine Sunna ist. Also, dass es erlaubt ist. Und dass eine Sunna ist, entnehmen wir auch aus seiner Handlung, dass er es auch so gemacht hat, a.s. aus der offensichtlichen Ayah in Surat Al-Ma'idah über den Wudu. Und das Gebet bei den Stellen, wo die Kamele sich zurückziehen, denn Kamele sind gewaltige Tiere und wenn sie durchdrehen, sieht man schlecht aus daneben. Und solche Tiere, wenn sie einen falschen Schritt machen, gerade wenn sie vielleicht aufstehen und einen nicht berücksichtigen oder nicht bemerken oder wie gesagt durchdrehen oder einen falschen Schritt machen, dann kann das tödlich sein. Im Gegensatz zu Schafen und Ziegen, die einem da eigentlich wenig antun können. Insofern ist dieses Verbot logisch nachvollziehbar und kein Argument, wie manche sagten, dass eben, weil der Urin von den Tieren unrein sei, das haben manche Gelehrte auch gesagt, aber das ist nicht der Grund, weil er sagte, فَإِنَّا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينَ, das heißt, ihre Eigenschaften sind die der Satane. Also sie können durchdrehen, die Kamele können auch tödlich werden für den Menschen und deswegen soll man nicht dort beten, weil auch wenn man die Sachen weiß, wenn man es nicht weiß, ist schlecht, aber wenn man sie auch weiß, wird man vielleicht nicht beruhigt sein Gebet verrichten. Und aus der Tatsache, dass man in den Stellen von Schafen und Ziegen beten darf, entnehmen die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, dass diese Tiere tahir sind und auch was sie ausscheiden, tahir ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Najasa befindet, ist groß. Und trotzdem hat der Prophet, also ich meine, dass sich dort Ausscheidungen der Tiere befinden, ist groß. Und daraus nehmen wir, dass sie eben tahir sind, dass ihre Ausscheidungen tahir sind. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.